Deutschlandfunk, das war der Tag.
Im Studio ist heute Tobias Armbruster. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Die NATO feiert in diesen Tagen ihren 70. Geburtstag. Das war heute Grund für ein feierliches Außenministertreffen in Washington. Nur Heiko Maas ist sich da wahrscheinlich vorgekommen wie der Buhmann. Wir berichten darüber gleich. Die AfD-Fraktion im Bundestag hat heute wieder ein Debakel erlebt. Es ging um den AfD-Sitz im Bundestagspräsidium. Aber die Kandidatin der Partei, Mariana Harder-Kühnel, hat wieder keine Mehrheit bekommen. Sie ist durchgefallen. Auch das ein Thema. Und das deutsche Wirtschaftswunder ist vorbei, sagen zumindest die führenden Forschungsinstitute in ihrem Frühjahrsgutachten. Das werden wir uns ebenfalls etwas genauer anschauen. Zunächst aber nach Großbritannien. Wochenlang hat es ja so ausgesehen, als bewege sich kaum etwas in der britischen Brexit-Politik. Jetzt kommt auf einmal Tempo in die Sache. Theresa May verhandelt seit gestern mit der Labour-Partei und im Parlament, da verabschieden die Abgeordneten in Windeseile ein Gesetz, das einen No-Deal-Brexit ausschließen soll. In Irland wächst unterdessen die Nervosität, dass genau ein solcher Hard-Brexit doch noch kommen könnte. Angela Merkel ist heute hingeflogen und hat sich diese Sorgen in Dublin angehört. Christine Heuer berichtet.
Während sie sich in London weiter die Köpfe über den Brexit einschlagen, ist Angela Merkel auf Stippvisite in Dublin. Irland muss aus Sicht der EU die Grenzen dicht machen bei einem harten Brexit. Nordirland gehört in diesem Fall zu einem Drittstaat. Aber was wird dann aus dem irisch-nordirischen Friedensprozess? Es wäre, als wollte man die Berliner Mauer wieder hochziehen. So sieht man das in Dublin. Premier Leo Varadkar hält sich deshalb alle Optionen offen.
In the event of a no deal where the UK crashes.
Für den No-Deal-Fall, wenn Großbritannien ohne Einigung aus der EU austritt, kann man offen gesagt gar keinen eindeutigen Plan haben. Da gibt es viel zu viele Unwägbarkeiten. Ganz viel wird dann davon abhängen, was Großbritannien zu tun entscheidet. Die deutsche Kanzlerin sagt dazu nichts. Sie ist gekommen, um Einigkeit mit Irland zu demonstrieren.
Wir werden als 27 zusammenstehen. Wir wollen bis zur letzten Stunde alles tun, um einen ungeregelten Austritt Großbritanniens zu verhindern. Und wir werden darauf auch viel Kraft verwenden. Aber wir müssen es natürlich gemeinsam mit Großbritannien und der Position Großbritanniens schaffen.
Wenn Sie auf dem Kontinent nur wüssten, welche Position das sein soll. London sucht fieberhaft nach einer Lösung, aber noch gibt es keine. Die Regierung verhandelt weiter mit Labour. 4,5 Stunden haben das Team May und das Team Corbyn in der zweiten Runde beraten. Danach sprach Downing Street von produktiven Gesprächen. Keir Starmer, der für Labour an den Verhandlungen teilnimmt, blieb genauso unklar. Wir hatten weitere Gespräche und wir werden weitere Gespräche mit der Regierung haben. Punkt. Mehr gab's nicht von ihm zu hören. Aber wie immer gibt es auf allen Seiten Beteiligte, die etwas an die Öffentlichkeit durchstechen. Von einem Deal zwischen Theresa May und Jeremy Corbyn ist da keine Rede. Stattdessen von einer Serie von Brexit-Vorschlägen inklusive Mays ursprünglichem EU-Deal, dem Labour-Modell mit Zollunion und Binnenmarkt und ja tatsächlich auch einem zweiten Referendum. Über all das soll das Unterhaus nächste Woche vielleicht abstimmen. Mays Mitarbeiter, auch das Gerücht geht um in London, sollen bereits einen Brief an Ratspräsident Donald Tusk entwerfen mit der Bitte um eine Brexit-Verschiebung. Angeblich streiten sich Mays Leute noch darüber, wie lang sie sein soll, die Verlängerung von Artikel 50. Eine Verlängerung nach Artikel 50, die verlangt auch das Unterhaus, für den Fall, dass sonst der No-Deal kommt. Mit nur einer Stimme Mehrheit beschloss es ein Gesetz, das der Regierung in diesem Fall die Hände bindet. Ein sehr ungewöhnlicher Vorgang in Großbritannien. Die Brexiteers rufen Verfassungsbruch und sie rufen Verrat. Der Tory Mark Francois.
The public won't be impressed by this. Forgive them, Father, for they know not what they do.
Aber noch muss das Oberhaus das Gesetz absegnen. Die Brexiteers sind dort genauso in der Minderheit wie im Unterhaus. Sie versuchen es jetzt mit Filibustern und hoffen, dass die Zeit über das neue Gesetz hinweggeht. Nach einem raschen Ende des Politchaos und einem klaren Plan klingt das alles nicht gerade. Im Unterhaus, das derzeit renoviert wird, mussten sie ihre Sitzungen unterbrechen, weil es hineinregnet. Was für ein Omen für Großbritanniens Suche nach der Brexit-Lösung.
Christine Heuer berichtete aus London. Gemessen an den dramatischen Sitzungen im britischen Unterhaus wirken die Sitzungen im Deutschen Bundestag oft eher beschaulich, fast schon harmonisch. Das heißt allerdings nicht, dass es nicht auch im Bundestag manchmal zur Sache geht. Heute zum Beispiel, da gab es eine heftige Niederlage für die AfD-Fraktion. Zum dritten Mal ist ihre Kandidatin für das Amt der Bundestagsvizepräsidentin durchgefallen. Mariana Haarder-Kühnel hat es wieder nicht geschafft. Sie hat keine Mehrheit bekommen. Und es war eine deutliche Ansage der anderen Bundestagsfraktionen. Aus Berlin, Frank Capellan.
Lange Gesichter bei der AfD, Mariana Haarder-Kühnel blickt regungslos zum Rednerpult. Es ist kurz vor 4:30, als der Bundestagsvizepräsident von der CSU ihre erneute Niederlage verkündet.
Mit Ja haben gestimmt 199 Abgeordnete, mit Nein haben gestimmt 423 Abgeordnete, Enthaltung 43.
Gerade auf die Enthaltungen hatte die 44-Jährige gesetzt. Dies ist der Königsweg für all jene, die sich nicht für mich entscheiden können, hatte die Juristin betont. Einfache Mehrheit, mehr Ja- als Nein-Stimmen. Damit hätte sie den Sprung ins Präsidium geschafft. Doch daraus wird nun nichts. Hans-Peter Friedrich macht klar, einen neuen Anlauf kann es für sie kaum geben.
Ich möchte darauf hinweisen, dass nach § 2 Absatz 3 unserer Geschäftsordnung kein weiterer Wahlgang mit einer im dritten Wahlgang erfolglosen Bewerberin stattfindet, es sei denn, es wird ein weiterer Wahlgang im Ältestenrat vereinbart.
Die Schlappe für Mariana Haarder-Kühnel fällt noch deutlicher aus als in den ersten beiden Wahlgängen. Das überrascht, da sich immerhin kein Geringerer als der Unionsfraktionsvorsitzende Ralf Brinkhaus persönlich für die Wahl der AfD-Kandidatin ausgesprochen hatte.
Der AfD steht nach der Geschäftsordnung eine Position zu.
Doch eine Wahl lässt sich eben nicht erzwingen, erst recht nicht, wenn sie geheim ist. Gleich nach Bekanntgabe der Niederlage ziehen die AfD-Abgeordneten geschlossen aus dem Saal. Krisensitzung. Wie soll es nun weitergehen? Eine Stunde später verkündet Alexander Gauland als Partei- und Fraktionsvorsitzender:
Wir werden jetzt in jeder Möglichkeit, die wir haben, bei jeder Möglichkeit einen weiteren Kandidaten für den Vizepräsidenten des Bundestages aufstellen. Und wir werden zugleich prüfen lassen, inwieweit dieses unvollständig besetzte Gremium zu rechtlichen Konsequenzen führt.
Diese Entscheidung ist eine Steigerung des Undemokratischen, sagt Gauland noch. Kritiker eines Nein zu Haarder-Kühnel sehen sich also bestätigt. Die Partei wird sich nun in die Rolle des Märtyrers flüchten. Wir werden jetzt in jeder Sitzungswoche einen neuen Kandidaten präsentieren, kündigt der AfD-Abgeordnete Armin Paul Hampel an.
Ich halte das für den richtigen Weg, um aufzuzeigen, dass es hier gar nicht um den Kandidaten geht, sondern um eine gemeinschaftliche Abstrafung der AfD-Fraktion.
Dass dem so ist, daraus allerdings machen die Neinsager überhaupt keinen Hehl. Die AfD ist keine normale, keine demokratische Partei, ist im Reichstagsgebäude immer wieder zu hören, etwa von Linken-Chefin Katja Kipping.
Denn die AfD steht für einen klaren Kurs, der da lautet, Neonazis in den eigenen Reihen zu tolerieren und zu unterstützen. Und die AfD steht für die Relativierung der Verbrechen in der Nazizeit.
Mein Großvater ist in Dachau ermordet worden, meint der bayerische SPD-Abgeordnete Karl-Heinz Brunner. Da kann ich keinen AfD-Vertreter ins Präsidium wählen. Opferrolle hin oder her.
Genau mit den gleichen Argumenten haben Menschen der NSDAP in Deutschland den Teppich aufgerollt, um ihnen keine Märtyrerrolle zu geben. Was daraus geworden ist, wissen wir alle.
Und jetzt? Jetzt stehen sich erst einmal zwei Rechtspositionen unversöhnlich gegenüber.
Der Anspruch der AfD auf das Amt der Vizepräsidentin und mein Recht als Abgeordneter mit Nein zu stimmen.
So der FDP-Abgeordnete Konstantin Kuhle. Für ihn ist es aber kein Problem, dass der AfD-Stuhl im Bundestagspräsidium erst einmal unbesetzt bleibt.
Unser Parlament ist stark genug, um mit dieser unversöhnlichen Situation umzugehen und der Bundestag ist sehr wohl arbeitsfähig.
Aus Berlin war das der Bericht von Frank Capellan. Die AfD hat es also wieder nicht geschafft, eine Kandidatin für das Bundestagspräsidium durchs Parlament zu bringen. Das wirft einige Fragen auf. Ich habe deshalb kurz vor dieser Sendung mit dem Trierer Politikwissenschaftler Uwe Jun gesprochen. Frage an ihn: Verletzen die anderen Fraktionen im Bundestag hier die politischen Spielregeln?
Die AfD wird das auf jeden Fall so sehen. Man muss am Ende die Frage beantworten, betrachtet man die AfD als eine demokratische Partei oder nicht? Und wenn man sie als demokratische Partei betrachten würde, dann müsste man andere Spielregeln anlegen als der Fall, die AfD nicht als demokratische Partei zu betrachten.
Das müssen Sie uns ein bisschen genauer erklären. Was heißt das?
Naja, die demokratischen Spielregeln, auf die Sie gerade ansprechen, die gelten halt primär für die Regeln der Demokratie. Und diese Regeln, so meinen es jedenfalls zahlreiche Fraktionen im Bundestag, werden von der AfD nicht befolgt, im parlamentarischen Alltag, aber auch außerhalb des Parlaments. Und deswegen, so jedenfalls die Begründung der Kritiker der AfD, müssten auch diese parlamentarischen Regeln für die AfD nicht in Kraft gesetzt werden, also nicht gelten.
Aber was ist dann eine Geschäftsordnung noch wert, wenn man da so zweiteilt, wenn man sagen kann, hier für diese Parteien, für diese Fraktionen gilt sie, für die anderen nicht?
Na, es gibt ja keinen Anspruch auf einen Bundestagsvizepräsidentenposten. Das war zwar bisher Usus im Bundestag, wobei wir sagen müssen, dass auch die Linke zeitweise diesen Anspruch nicht realisieren konnte. Es also keinen Posten für die Linken als Bundestagsvizepräsidenten gab. Aber eben, man kann durchaus sagen, dass diese Geschäftsordnung eben beinhaltet, dass sie für demokratische Parteien, demokratische Kräfte gestrickt sind. Und daraus ergibt sich dann dieser Zwiespalt. Man muss sich grundsätzlich entscheiden, nimmt man die AfD als eine Partei, die man eher integrieren will in den Parteienwerb oder ausgrenzen. Und da entscheiden sich im Moment noch mehr für ausgrenzen.
Wofür würden Sie sich entscheiden?
Nun, das hängt vom politischen Standpunkt ab. Ich glaube, das ist nicht so einfach zu sagen, weil hier normative Gesichtspunkte eine wichtige Rolle spielen. Und diese normativen Gesichtspunkte, die sagen halt, bestimmte Werte der Demokratie werden von der AfD nicht so berücksichtigt, wie es eben die Parteienvertreter dieser Parteien meinen. Und daher kann man aus diesen normativen Gesichtspunkten dann durchaus ableiten, dass man sagen kann, okay, hier liegt eine Nichtbeachtung demokratischer Spielregeln vor. Aber man kann hier nicht von einer analytischen Perspektive angehen, da eben hier auch die Parteien oder Fraktionen, Abgeordneten normative Gesichtspunkte in den Vordergrund stellen.
Das heißt, Sie drücken sich da so ein bisschen um eine Antwort rum, wie Sie das persönlich beurteilen?
Nein, keineswegs. Ich bin zum Glück nicht in der Rolle, hier zu entscheiden, soll die AfD in den Parteienwettbewerb stärker integriert werden oder soll sie ausgegrenzt werden. Ich kann nur als Parteienforscher analysieren, wie die Parteien damit umgehen. Es ist nicht meine Aufgabe, da ich nicht Parteivertreter selbst bin, das am Ende dann zu entscheiden.
Was ist denn Ihre Einschätzung? Wird der AfD dieses Verhalten der anderen Parteien eher schaden oder eher nutzen?
Nun, was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass die Ausgrenzungsstrategie bislang überall da, wo sie geschieht, noch nicht so richtig fruchtet. In Deutschland haben wir das ja, in Schweden beobachten wir Ähnliches, auch eine klare Ausgrenzungsstrategie, aber die hat bisher nicht dazu geführt, dass die Wahlerfolge dieser Parteien unterbunden worden sind oder dass diese gar schwächer geworden sind. Insofern hat diese Ausgrenzungsstrategie bisher zumindest auf der Wahlebene nicht gefruchtet. Aber die anderen werden natürlich sagen, dass Haltung trotzdem sehr wichtig ist. Man muss als Demokrat Haltung beweisen, diese wieder normative Argumentation ist halt abgekoppelt von elektoralen Gesichtspunkten.
Wenn Sie jetzt sagen, die AfD selbst hat sich so ein bisschen von den demokratischen Spielregeln entfernt, was meinen Sie damit eigentlich? Was sind die Hauptpunkte, wo die AfD sozusagen nicht mitzieht?
Ich habe ja nicht gesagt, dass ich sage, dass sie sich davon entfernt hat, sondern dass das der Standpunkt derjenigen ist, die die AfD kritisch sehen. Und in der Tat, sie sagen es deswegen, weil die AfD eben in den parlamentarischen Sitzungen häufig eben weniger an Kooperation interessiert ist, sondern stärker Gegensätze in den Vordergrund stellt, weil sie bisher auch, was die Gesprächsbereitschaft, was die Annahme von Regeln im Parlament bei der Parlamentsarbeit betrachtet, eher auf Destruktion setzt, die jedenfalls so sehen das ihre Kritiker, und weil eben auch ein Flügel der Partei durch schrille Töne gelegentlich auffällt, der eben nach Ansicht ihrer Kritiker nicht demokratischen Prinzipien entspricht. Das heißt also, dass hier eben bestimmte Grundprinzipien des Grundgesetzes nicht zentral jedenfalls sind.
Kann das denn eigentlich sein? Kann es tatsächlich im Bundestag eine Fraktion geben, in der kein Abgeordneter sitzt, der sozusagen als Brücke fungieren kann zu den Fraktionen der anderen Parteien? Kann es sein, dass das eine Partei langfristig tatsächlich so isoliert ist wie die AfD?
Möglich ist das, wenn man sich für eine solche Haltung entscheidet. Aber wir sehen das in Europa relativ wenig. Also das ist, in Schweden haben wir noch ein ähnliches Muster, aber ansonsten sehen wir eher, dass der Aspekt der Integration überwiegt. Und das kann auch allein dadurch motiviert sein, wie es Christian Lindner eben formuliert hat, dass man ihnen nicht die Märtyrer-Argumentation geben will, die ja dann eben möglich wird. Und diese Argumentation wird ja von der AfD auch schon genutzt.
Die Partei hat jetzt angekündigt, dass sie ab sofort bei jeder sich bietenden Gelegenheit einen neuen Kandidaten zur Wahl stellen wird. Was wird das denn praktisch bedeuten für den Bundestag?
Es ist in der Tat dann so, dass wir eine Wahlprozedur nach der anderen erleben werden, dass das eben Zeit für andere Themen nimmt, das eben auch den Bundestag selbst immer wieder zwingt zur Disziplin, weil dann eben an manchen Tagen, wissen wir ja, an Sitzungstagen, dann eher die Spezialisten das Wort haben. Das wäre dann nicht der Fall. Es müssten also die Fraktionen in großer Stärke erscheinen. Das heißt, man würde schon den Arbeitsalltag des Parlaments in erheblichem Maße verändern.
Heißt das, die AfD könnte da den übrigen, den anderen Fraktionen ihre Agenda sozusagen aufzwingen?
In der Tat kann die AfD den Parlamentsalltag zumindest stark durcheinander bringen. Sie kann die anderen Parteien dazu zwingen oder die anderen Fraktionen, sich nach bestimmten Regeln, denen die AfD jetzt folgt, denen ebenfalls zu folgen und damit eben schon den Parlamentsbetrieb verändern.
Uwe Juhn, Politikwissenschaftler an der Universität Trier. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Armbrüster.
23.26 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk, das war der Tag. In Washington, da sollte es eigentlich ums Feiern gehen in diesen Tagen. Die NATO wird 70 Jahre alt und für die Feierlichkeiten sind alle beteiligten Außenminister in die US-Hauptstadt gekommen. Auch Heiko Maas ist mit dabei. Aber der Mann aus Berlin, der steht plötzlich isoliert da. Der Streit um die deutschen Verteidigungsausgaben, der überlagert dieses Treffen. Und Maas muss da vor allem eins, sich und seine Regierung in Berlin rechtfertigen. Aus Washington, Bettina Klein.
Der Streit über Deutschlands Verteidigungsausgaben ist nicht wegzudiskutieren, auch wenn Außenminister Heiko Maas versucht, die Dinge nicht zu dramatisieren.
Dass in Deutschland über Verteidigungsausgaben anders diskutiert wird als in anderen Ländern, hat mit unserer Geschichte zu tun. Und das ist auch gut und diese Debatte führen wir. Aber wir stellen uns den Herausforderungen und wir fühlen uns an unsere Verpflichtungen gebunden und wir werden unser Wort auch einhalten.
Die USA stehen mit ihrer Kritik nicht alleine da, auch wenn sie sie am deutlichsten formulieren und aufgrund der eigenen Verteidigungsaufwendungen ein echtes Druckmittel in der Hand haben. Die Mahnungen auch von Generalsekretär Stoltenberg beziehen sich auf alle jene Verbündeten, die weniger in ihrem Verteidigungshaushalt einplanen als 2% des Bruttoinlandsprodukts. Dennoch entsteht der Eindruck, dass vor allem Deutschland im Moment der Prügelknabe ist. Dennoch will Heiko Maas in Washington nicht von einem Tiefpunkt der deutsch-amerikanischen Beziehungen sprechen. Die NATO sei eine multilaterale Organisation und Deutschland ein Teil davon.
Es geht da in erster Linie vor allen Dingen deshalb immer um Deutschland, weil es dort um das meiste Geld geht. Insofern ist das nachvollziehbar. Aber es ist nicht so, dass diese Debatte hier in irgendeiner Weise unversöhnlich geführt wird. Ich glaube, jetzt geht es darum, sich auch vor allen Dingen den Herausforderungen zu stellen, die wir innerhalb der NATO haben. Und das wollen wir hier tun bei unterschiedlichen vielen Themen.
Auch US-Außenminister Pompeo ging bei seiner Abschlusspressekonferenz nicht auf die Frage ein, welche Konsequenzen denn den USA vorschwebten, sollte Deutschland seine Ausgabenziele nicht erreichen. Wir sind sehr hoffnungsvoll, dass sie es hinbekommen und verstehen, dass das wichtig für unsere gemeinsame Verteidigung ist, so Pompeo. Immerhin sei das nicht eine Erfindung dieser oder einer früheren US-Regierung, sondern eine gemeinsame Verpflichtung und ein Versprechen, das die deutsche Regierung selbst abgegeben habe.
So we're very hopeful. We're very hopeful that they will get it right, that they will understand that it is important for our collective defense, and we will urge them to continue to do so.
In einer gemeinsamen Erklärung aller 29 NATO-Staaten aus Anlass des 70. Jahrestages bekräftigt das Bündnis noch einmal das Versprechen von Wales über Ausgaben, Beiträge und Fähigkeiten. Bestätigt wird darin auch die transatlantische Bindung zwischen Europa und Nordamerika und die Beistandserklärung des Artikel 5. Gleich im zweiten Satz heißt es, unser Bündnis garantiert die Freiheit von fast 1 Milliarde Menschen, die territoriale Sicherheit und den Schutz unserer Werte, inklusive der Demokratie, individueller Freiheit, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit. Am Ende war auch der deutsche Außenminister zufrieden. Es war ein außerordentlich gutes und erfolgreiches Treffen, vor allen Dingen geprägt von großer Einigkeit, so Heiko Maas. Von einer Krise sei überhaupt nichts zu spüren gewesen. Eskaliert ist allerdings der schon länger schwelende Streit zwischen den USA und der Türkei um den Kauf eines russischen Raketenabwehrsystems durch die Regierung in Ankara. Auch in einer überparteilichen Erklärung des US-Kongress wird die Türkei davor gewarnt, die Pläne weiter zu verfolgen. Ankara hält an dem Kauf bisher unbeirrt fest.
Bettina Klein berichtete aus Washington. Gleich 23.30 Uhr und wir machen jetzt weiter mit Kurzberichten aus dem In- und Ausland. Bundespräsident Steinmeier ist zu einem Besuch in Bulgarien eingetroffen, aber anstatt dort über die Beziehung zwischen Sofia und Berlin zu sprechen, geht es auch bei dieser Reise viel um den Brexit. Nadine Lindner.
Mehrere tausend Kilometer liegen zwischen London und Sofia und doch lässt der Brexit den Bundespräsidenten auf seiner Reise nach Bulgarien nicht los. Er bedauere den Austritt Großbritanniens zutiefst, sagte Steinmeier in Sofia. Aber er hoffe, dass der chaotische Austrittsprozess nicht in einer Dauerkrise der EU ende. Steinmeier besucht für 2 Tage das ärmste Land der Europäischen Union. Am Donnerstag sprach er mehrfach mit seinem bulgarischen Amtskollegen Rumen Radev über Rechtsstaatlichkeit, Korruptionsbekämpfung und die Vielfalt der Presse. Der bulgarische Präsident Radev verwies auf bereits erzielte Erfolge. Trotzdem erschüttert ein Immobilienskandal derzeit die Regierung in Sofia. Bulgarien ist seit 2007 in der Europäischen Union und möchte sowohl dem Euro als auch dem Schengen-Raum beitreten. Gegen beides gibt es in Brüssel Widerstände. Vor der Europawahl Ende Mai wird es keine Entscheidung geben. Das Thema ist damit auf der langen Bank zum Unwillen Bulgariens. Am Freitag reist Steinmeier weiter nach Plovdiv. Die Stadt mit einer großen Roma-Population ist derzeit europäische Kulturhauptstadt.
Tausende von Landwirten haben in Münster gegen eine neue Düngeverordnung demonstriert. Stefan Hackenbruch.
Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hatte vor den rund 6.000 Bauern auf dem Domplatz in Münster keinen leichten Stand. Auf knapp 30% der Flächen gäbe es eine Überdüngung. Das gehöre zur Ehrlichkeit dazu, so Klöckner. Die EU fordert daher auf diesen Flächen eine Reduzierung der Düngemenge um 20%. Die Bauern sind wütend. Sie bezeichnen die strengere Düngeverordnung als Angriff auf die Landwirtschaft und befürchten Ernteeinbußen und Kostensteigerungen. Klöckner will die Bauern aber nicht alleine lassen. Sie hat sich in Münster für Kompensation für betroffene Landwirte ausgesprochen. Außerdem wolle sie in Brüssel Gespräche führen, um die drohende pauschale Reduzierung der Düngemenge noch zu verhindern. Außerdem hat sie die Umwelt- und Landwirtschaftsminister der Länder bereits für Montag eingeladen, um einen Kompromiss zu suchen.
Nach dem massenhaften Kindesmissbrauch in Lügde erschüttert ein weiterer Fall von Kinderpornografie die Polizei in Nordrhein-Westfalen. Im Mittelpunkt steht dabei ein Mann aus Bad Oeynhausen. Die Einzelheiten hat Tim Belke.
Die Staatsanwaltschaft Bielefeld und eine 80-köpfige Ermittlungskommission der Polizei Dortmund ermitteln gegen einen 60-jährigen Physiotherapeuten. Seit einer Woche sitzt er in Untersuchungshaft. NRW-Innenminister Herbert Reul geht bisher von einer mittleren einstelligen Opferzahl aus. Es sei aber nicht auszuschließen, dass es noch weitere Opfer gebe, möglicherweise sogar viele, sagte er heute im Innenausschuss des Landtags. Der Physiotherapeut und Heilpraktiker soll unter anderem pornografische Fotos von seinen jungen Patienten gemacht haben. Seit November 2017 lag der Fall bei der zuständigen Kreispolizei Minden-Lübbecke. Zunächst lautete der Verdacht allerdings nur auf Besitz von Kinderpornografie. 14 Monate dauerte es bis zur ersten Durchsuchung bei dem Beschuldigten. Das sei in der Rückschau zu lang gewesen, so der Minister. Reul sprach von einem klaren Fehler. Der Fall hätte höher priorisiert werden müssen. Einen direkten Zusammenhang mit dem Fall Lüchte gibt es laut Staatsanwaltschaft nicht. Der Innenminister verwies aber darauf, dass die Polizei jetzt sensibler für Kindesmissbrauch sei, wie der aktuelle Fall zeige.
Die Weltgesundheitsorganisation hat neueste Zahlen zur Lebenserwartung in unterschiedlichen Ländern präsentiert. Jan Breuer.
Gute Nachrichten für alle, die in Deutschland leben. Die Lebenserwartung steigt von 78 auf jetzt durchschnittlich 81 Jahre. So steht es in der neuen Gesundheitsstatistik der Weltgesundheitsorganisation, die in Genf veröffentlicht wurde. Danach hat Deutschland zum Beispiel die Vereinigten Staaten überholt. In den USA geht der Trend in die andere Richtung. Die Lebenserwartung geht zurück und liegt derzeit bei 78,5 Jahren. Ein Hauptgrund ist die Fettleibigkeit vieler Amerikaner, sagt Samira Asma, die für die WHO die Daten erhoben hat.
Life expectancy in the US. Obesity is one of the drivers.
Weltweit liegt die Lebenserwartung bei 72 Jahren. Tendenz steigend. Eine immer besser werdende gesundheitliche Versorgung von Kindern unter 5 sei hierfür verantwortlich, heißt es von Seiten der WHO. Auch zwischen den Geschlechtern gibt es weiter Unterschiede. Frauen leben länger als Männer. Im Durchschnitt sind es aktuell 4,4 Jahre. Woran liegt das? Einerseits am Lebenswandel, sagt Richard Cibulskis von der WHO. Männer rauchen und trinken fünfmal mehr als Frauen.
Männer globally five times more likely to smoke or to drink alcohol, consume alcohol.
Und andererseits, Männer würden viel seltener zum Arzt gehen als Frauen.
Über die NATO und ihr 70-jähriges Bestehen haben wir gerade eben schon berichtet. Aber wie wird das Bündnis eigentlich in der deutschen Bevölkerung gesehen und beurteilt? Das war eine der Fragen beim aktuellen Deutschland-Trend. Friederike Hoffmann.
Die NATO wird 70 und die Mehrheit der Bürger steht hinter dem Verteidigungsbündnis. 82% der Befragten im ARD-Deutschland-Trend finden die NATO wichtig, um den Frieden in Europa zu sichern. Gerade mal 13% halten die NATO für überflüssig und sagen, sie sollte abgeschafft werden. Wenn es ums Geld geht, lässt die Euphorie der Bürger aber etwas nach. 53% der Befragten lehnen es ab, die Verteidigungsausgaben auf 2% des Bruttoinlandsproduktes zu erhöhen, wie es die NATO-Staaten festgelegt haben. In der Sonntagsfrage herrscht Stabilität. Die Union bleibt im Vergleich zum Vormonat unverändert bei 29%. Die SPD kommt ebenfalls unverändert auf 17%. Die AfD verliert einen Prozentpunkt und kommt auf 12%. Die FDP gewinnt einen Punkt und kommt auf 9%. Die Linke verliert einen Punkt und kommt auf 8%. Die Grünen gewinnen einen Punkt und werden mit 20% in der Sonntagsfrage zweitstärkste Kraft.
Korruption richtet weltweit immense Schäden an. Mit den Folgen von Bestechung und Bestechlichkeit hat sich jetzt der Internationale Währungsfonds eingehend beschäftigt. Jan Bösche.
Korruption ist teuer. In einer neuen Studie beziffert der Internationale Währungsfonds den weltweiten Schaden jetzt auf $1 Billion im Jahr. So viel Geld könnten die Staaten mehr einnehmen, wenn Korruption eingedämmt werde. Für die Analyse wertete der IWF Daten von mehr als 180 Staaten aus. Staaten mit mehr Korruption nehmen weniger Steuern ein, auch weil Bürger eher versuchten, Steuern zu vermeiden, wenn sie ihre Regierung für korrupt halten. Problematische Industrien seien zum Beispiel Ölförderung und Bergbau. Anfällig auch die Beschaffungen von Staatsunternehmen. Ein härteres Vorgehen gegen Korruption zahlt sich aus. Der IWF nennt das Beispiel Georgien. Das Land konnte seine Korruption erheblich reduzieren und verdoppelte seine Staatseinnahmen. Dadurch wuchs das Bruttoinlandsprodukt innerhalb von 5 Jahren um 13 Prozentpunkte. Laut IWF ist kein Land vor korrupten Staatsdienern sicher. Es brauche einen politischen Willen, dagegen vorzugehen. Der Währungsfonds fordert darum mehr Transparenz und unabhängige Kontrollen. Eine einfache Möglichkeit, transparenter zu sein, sei, Ausschreibungen online zu stellen und so mehr Unternehmen zugänglich zu machen. Länder sollten ihre Steuerbehörden reformieren, indem Regeln einfacher werden und Beamte weniger Ermessensspielräume bekommen. Entscheidend sei außerdem, dass die Staatsangestellten gut ausgebildet und nach Leistung bezahlt werden.
Jan Bösche berichtete aus Washington und mit den Spekulationen um Bankenfusionen. Da haben sich heute die Geschäftsleute und Beobachter an der Börse in Frankfurt am Main beschäftigt. Viktor Goitker.
Heute wurden im Frankfurter Bankenviertel die Karten neu gemischt. Wochen schon spekulieren Banker und Börsenhändler, ob Deutsche Bank und Commerzbank zusammengehen. Doch Berichten zufolge wirft jetzt auf einmal die italienische Bank UniCredit ihren Hut in den Ring. Es heißt, sie könne sich vorstellen, die Commerzbank mit ihrer eigenen deutschen Tochter, der Hypovereinsbank, zu fusionieren. Aber nur dann, wenn die Gespräche zwischen Deutscher Bank und Commerzbank scheitern sollten. Die UniCredit hat schon lange ein Auge auf die Commerzbank geworfen, denn beide haben viele Firmenkunden im Mittelstand und auch viele Privatkunden. Aber die Hypovereinsbank ist vor allem nur in Süddeutschland aktiv, die Commerzbank aber bundesweit. Zusammenzugehen wäre da sogar sinnvoll, sagen Experten. Und die Manager müssten vermutlich auch nicht so viele Stellen abbauen. Klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Denn eine entscheidende Hürde gibt es. An der Commerzbank ist mit 15% der deutsche Staat beteiligt. Und Politiker fänden es wahrscheinlich gar nicht gut, wenn sich mit den Italienern Ausländer die Commerzbank einverleiben würden. Den Aktionären der Commerzbank aber schmeichelt es erstmal, dass jemand ein Auge auf ihre Bank geworfen hat. Commerzbank-Aktien heute 3% im Plus. Der DAX pendelt heute um die 12.000-Punkte-Marke, mal drüber, mal drunter. Am Ende trauen die Anleger dem Braten nicht so ganz. Schlechte Konjunkturdaten drücken aufs Gemüt. Der DAX schließt unter der 12.000er-Latte bei 11.988 Punkten.
Viktor Goitka war das mit dem Börsenbericht aus Frankfurt am Main. Man hat sich fast schon dran gewöhnt in den vergangenen Jahren, an die vielen Reden über das deutsche Wirtschaftswunder. Rekordzahlen vom Arbeitsmarkt zum Beispiel und bei den Steuereinnahmen. Das alles geht jetzt zu Ende, sagen zumindest die führenden Wirtschaftsforscher in ihrem aktuellen Frühjahrsgutachten. Volker Fintamer hat die Einzelheiten.
Eines geben die Konjunkturgutachter der Wirtschaftsforschungsinstitute gleich zu Beginn zu Protokoll. Mit einem ungeordneten Austritt Großbritanniens könnte sich die konjunkturelle Entwicklung tatsächlich erheblich abkühlen, die ohnehin schon durch die gestiegenen Unsicherheiten einen Einbruch erfährt.
Ein wichtiger Grund für die Abkühlung der Konjunktur ist die hohe wirtschaftspolitische Unsicherheit. Denn nach wie vor ist unklar, wie es mit den Handelsstreitigkeiten zwischen den USA auf der einen und China bzw. der Europäischen Union auf der anderen Seite weitergeht. In Europa kommt als zweite Unsicherheit die über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union hinzu,
erklärt Axel Lindner vom Wirtschaftsforschungsinstitut in Halle. Die aktualisierte Prognose beruht aber noch auf der wohlwollenden Annahme, dass es doch noch zu einem geordneten Brexit kommt. Einen ungeordneten haben die Forscher nicht berechnet, da es dafür auch noch keinen historischen Vergleich gäbe. Die Folgen wären aber schwer abzusehen. Bereits seit Mitte des vergangenen Jahres ist der Einbruch bei der wirtschaftlichen Entwicklung zu spüren. Aber dann haben vor allem die Krise in der Automobilindustrie als auch das Niedrigwasser im Rhein als faktische Wachstumsbremse zum Jahresende gewirkt, sagt der Sprecher der Gemeinschaftsgutachter Professor Oliver Holtemüller.
Wir erwarten jetzt für das Jahr 2019 nur noch eine Zunahme des Bruttoinlandsproduktes von 0,8%. Das ist gut 1 Prozentpunkt weniger als noch im Herbst.
Damit ist es von allen bislang vorgelegten Konjunkturprognosen die skeptischste. Allerdings gehen die Forscher nicht davon aus, dass aus diesem Einbruch tatsächlich eine Rezession folgen könnte. Eher könnte sich die Wachstumsrate wieder nach oben entwickeln.
Wenn es natürlich dennoch zu einem harten Brexit kommen sollte mit erheblichen Beeinträchtigungen des grenzüberschreitenden Güterhandels, dann dürfte sich auch unsere Prognose für Deutschland ungünstiger darstellen, als Sie das jetzt in den Zahlen vorfinden.
Bleibt dieser harte Schnitt aus, dann dürfte sich die Konjunktur im Laufe des Jahres wieder stabilisieren. Und für das kommende Jahr rechnen die Gutachter sogar wieder mit einem Zuwachs von 1,8%. Dabei schlägt vor allem die nach wie vor starke Binnennachfrage, etwa auf dem Bau, durch, wo es bereits deutliche Kapazitätsengpässe gibt, während das produzierende Gewerbe stärker von den internationalen Entwicklungen abhängig bleibt. Auch die Beschäftigung wird noch weiter zulegen, wenn auch, ob der zunehmenden Engpässe, nicht mehr so stark wie in der Vergangenheit, was insgesamt aber eine weiter sinkende Arbeitslosenquote bedeutet. Die steigenden Löhne und Gehälter sorgen zum einen für eine stabile und noch steigende Binnennachfrage, aber gleichermaßen auch für steigende Staatseinnahmen. Gut 40 Milliarden Euro soll der strukturelle Überschuss im laufenden Jahr betragen, mit dem die Bundesregierung hantieren könnte, sofern die wirtschaftliche Entwicklung tatsächlich der Prognose folgt.
Volker Fintamer über das Frühjahrsgutachten der Wirtschaftsforscher. Deutschland macht Schluss mit der Stromgewinnung aus Kohle. So sieht es zumindest die Empfehlung der Kohlekommission vor. Im Jahr 2038 soll demnach ein für allemal Schluss aus Ende sein mit dem Kohlestrom. Aber was passiert in den Regionen, die heute noch von der Kohleverstromung leben? Viele Kohlereviere fordern jetzt massive staatliche Unterstützung. Jetzt hat sich die Bundesregierung gemeinsam mit den Bundesländern auf ein erstes Sofortprogramm geeinigt. Barbara Schmidt-Matern hat die Einzelheiten.
Letzte Woche haben die ostdeutschen Regierungschefs schon wieder einen Beschwerdebrief an die Kanzlerin geschrieben und das hat offenbar gewirkt. Die Braunkohleländer übernehmen nun nur einen Bruchteil der Kosten für den Kohleausstieg, geschätzt 20 Millionen Euro. Den Löwenanteil zahlt jetzt der Bund.
Wir haben uns mit den Ländern verständigt, insgesamt 240 Millionen Euro dafür einzusetzen,
sagt Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Der Sozialdemokrat lobt sein Sofortprogramm für den Strukturwandel.
Es gibt etwa 100 Einzelprojekte in Brandenburg, in Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen.
Parteifreund Dietmar Woidke, der vor den Landtagswahlen in Brandenburg im Herbst um seine Wiederwahl als Ministerpräsident fürchtet, freut sich nun über die Wahlkampfhilfe.
Die Bundesregierung steht zu ihrem Wort. Die
Empfehlungen der Kommission 1:1 umzusetzen. Und die Empfehlungen der Kommission sind wieder eng mit den Ländern abgestimmt gewesen. Deswegen bin ich da sehr zufrieden.
Zugleich erhält Woidke den Druck auf die Bundesregierung aufrecht. Damit die Auszahlung der Strukturhilfen schnell vonstatten gehen kann, fordert der Ministerpräsident ein entsprechendes Gesetz schon bis Ende dieses Monats. Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer drückt ebenfalls aufs Tempo, denn spätestens im Jahr 2038 soll die Kohleverstromung in Deutschland Geschichte sein.
Wir haben 20 Jahre Zeit und die müssen wir jetzt effektiv nutzen. Und wir sind sehr froh darüber, dass es jetzt gelungen ist, ein gemeinsames Sofortprogramm ins Leben zu rufen.
Auf neue Kontroversen, wer wie viel für den Strukturwandel zahlt, mag sich der Christdemokrat nicht einlassen. Die Länder hätten sich schon seit Jahrzehnten beteiligt, betont Kretschmer. Zufrieden reagiert auch die Wirtschaft auf das neue Sofortprogramm.
Das halte ich durchaus für positiv, dass der erste Schritt mit einem Volumen von 260 Millionen getan wurde, um hier einen ersten Schritt der Abmilderung der strukturellen Effekte zu finanzieren.
Lobt Dieter Kempf. Der Präsident des Wirtschaftsverbandes BDI hatte heute in Berlin zum sogenannten Klimakongress eingeladen. Ob Kohle, Verkehr oder Gebäudedämmung, jeder Versuch, die Treibhausgasemissionen zu senken, ist für die Industrie entscheidend. Der BDI pocht deshalb auf klare Ansagen über Kosten und Konsequenzen der deutschen Klimaschutzpolitik. Außerdem warnt Verbandschef Kempf vor allzu ambitionierten Klimaschutzzielen der Bundesregierung. Eine Verringerung der Emissionen von 95% bis zum Jahr 2050 ist aus seiner Sicht nicht machbar.
Lassen Sie uns besser auf ein 80% plus X Ziel gehen.
Der BDI plädiert dafür für ein sozial und finanziell ausgewogenes Klimaschutzgesetz. Außerdem ist die Wirtschaft durchaus offen für die Einführung eines CO2-Preises. Der würde den Ausstoß schädlicher Klimagase deutlich verteuern, erneuerbare Energien dagegen günstiger machen. Carsten Linnemann, Chef der Mittelstandsvereinigung der CDU, legt noch einen anderen Vorschlag zur Erreichung der deutschen Klimaschutzziele vor.
Ich möchte gerne, dass der heutige Zertifikatehandel, den es gibt, für die Industrie und für die großen Energieerzeuger ausgeweitet wird, auch auf die anderen Sektoren, weil das marktwirtschaftlich ist, günstig ist und am Ende des Tages wirklicher Klimaschutz bedeutet.
Sagt Linnemann im Gespräch mit unserem Hauptstadtstudio. Kommende Woche soll das Klimakabinett der Bundesregierung den weiteren Fahrplan in der deutschen Klimaschutzpolitik abstecken.
Barbara Schmidt-Matern berichtete aus Berlin. Er ist 3 Wochen her, der Flugzeugabsturz einer Boeing 737 MAX in Äthiopien. Und es hat in diesen 3 Wochen jede Menge Spekulationen gegeben über die Gründe für dieses Unglück. Im Fokus dabei vor allem ein möglicher Fehler in der Software dieses Flugzeugtyps. Heute nun wurde in Äthiopien ein erster Untersuchungsbericht vorgestellt. Und der kommt zu dem Ergebnis, dass tatsächlich eher der Flugzeughersteller für das alles verantwortlich ist und nicht etwa die Crew. Linda Staude.
Since repetitive uncommanded.
Weil die vorläufige Untersuchung ergeben hat, dass die Nase des Flugzeugs mehrfach selbstständig nach unten gedrückt wurde, empfehlen wir, dass das Flugleitsystem der Maschine vom Hersteller überprüft werden sollte.
By the manufacturer.
So Äthiopiens Verkehrsministerin Dagmar Witmogesh. Erst im vergangenen Oktober ist eine baugleiche Maschine von Lion Air in Indonesien unter ähnlichen Bedingungen abgestürzt. Auch bei diesem Unglück wird vermutet, dass die Steuerungssoftware MCIS zusammen mit einem fehlerhaften Sensor eine der Ursachen gewesen sein könnte. Boeing hatte für den Fall einer Fehlfunktion des neuen Systems, das speziell für die 737 MAX entwickelt worden war, Notfallanweisungen an alle Piloten herausgegeben. Die Besatzung hat wiederholt alle Schritte durchgeführt, die der Hersteller angegeben hat, war aber trotzdem nicht in der Lage, das Flugzeug unter Kontrolle zu bringen. Nach den beiden Abstürzen innerhalb von 6 Monaten, bei denen insgesamt fast 350 Menschen starben, stehen sowohl Boeing als auch die amerikanische Luftfahrtbehörde FAA in der Kritik. Die FAA wird verdächtigt, sich bei der Zertifizierung der 737 MAX nicht an alle Regeln gehalten zu haben. Wichtige Teile der Sicherheitsprüfungen soll Boeing selbst durchgeführt haben.
Aviation Authorities.
Die Luftfahrtbehörden sollten sicherstellen, dass der Hersteller die Flugkontrollsysteme ausreichend überprüft hat, bevor diese Maschinen wieder fliegen dürfen. forderte die äthiopische Verkehrsministerin ebenfalls. Seit dem Absturz in Äthiopien gilt für alle rund 300 Boeing 737 MAX ein weltweites Flugverbot. Die FAA hat in der Zwischenzeit bereits angekündigt, die Sicherheit des Flugzeugmodells noch einmal überprüfen zu lassen, diesmal von einem internationalen Expertenteam. Wir können nicht sagen, ob es ein Problem mit der Struktur oder dem Design der Maschine gibt. Unsere Untersuchung wird mindestens noch 6 Monate bis zu einem Jahr weitergehen. Aber in dieser Zeit werden wir analysieren, ob es mit diesem Modell noch weitere Probleme gibt, erklärte der Chef der äthiopischen Untersuchungskommission Amide. Boeing hat die vorläufigen Ergebnisse aus Addis Abeba bisher nicht kommentiert. Allerdings hatte der Flugzeugbauer bereits zuvor bekannt gegeben, dass er eine neue Version seiner Steuerungssoftware entwickelt hat. Bei einem Testflug am Mittwoch war der Chef des Unternehmens persönlich an Bord, um die Sicherheit seines bisher bestverkauften Flugzeugmodells zu demonstrieren. Dagmar Witt-Mogesch hat auf ihrer Pressekonferenz sorgfältig jede eigene Kritik an Boeing oder der FAA vermieden. Es geht uns nicht darum, jemanden zu beschuldigen. Was wir tun, ist völlig normal. Wir folgen der üblichen Vorgehensweise. Unser Untersuchungsbericht wird uns helfen, die Sicherheit im Flugverkehr zu gewährleisten.
Linda Staude berichtete. Was genau ist da schiefgelaufen im Bundesverteidigungsministerium? Oder ist da vielleicht gar nichts schiefgelaufen? Fest steht, im Ressort von Ursula von der Leyen wurden in den vergangenen Jahren so viele externe Berater bezahlt wie in keinem anderen Ministerium in Berlin. Aber welchen Nutzen das hatte, das kann niemand so ganz genau sagen. Heute hat nun der zuständige Untersuchungsausschuss wieder versucht, Licht in die Sache zu bringen. Einzelheiten von Markus Pindur.
Der zuständige Abteilungsleiter im Bundesrechnungshof ist ein ehemaliger Bundeswehroffizier. Seit Jahren ist Hans-Joachim Waller beim Bundesrechnungshof für die Prüfung von Verteidigungsausgaben zuständig. Zwei seiner Mitarbeiterinnen hatten die Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe von Beraterverträgen erstmals moniert. Deren Angaben bestätigte der Rechnungsprüfer. Man habe anhand der Aktenlage überprüft, ob die Vergabe der Beraterverträge im Wehrressort korrekt verlaufen sei. Das Ergebnis ist einigermaßen ernüchternd. Bei 75% der entsprechenden Verträge habe die Wirtschaftlichkeitsprüfung gefehlt oder sei mangelhaft gewesen. Bei über der Hälfte sei der Bedarf nicht oder nicht hinreichend begründet worden. 30% der Beraterverträge seien freihändig, das heißt ohne Ausschreibung, vergeben worden. Dies wird vom Verteidigungsministerium auch nicht bestritten, wohl aber die Größe des entstandenen Schadens. Bei einem der umstrittenen Vertragskomplexe zur Modernisierung der Bundeswehr IT schätzt der Bundesrechnungshof den Schaden auf 1 Million Euro, bei einem Volumen von 20 Millionen Euro nur dieses Vertrages. Der potenzielle Gesamtschaden könnte also weit höher liegen. Schließlich hat das Verteidigungsministerium im untersuchten Zeitraum im Umfang von mehreren 100 Millionen Euro Berater beschäftigt, ohne sich dabei immer an reguläre Verfahren zu halten, so der Bundesrechnungshof in einem Bericht. Der Prüfer Hans-Joachim Waller betont allerdings auch, dass die Zusammenarbeit mit dem Verteidigungsministerium bei der Prüfung reibungslos verlaufen sei. Er habe nicht den Eindruck, dass mit Informationen hinter dem Berg gehalten werde. Das Ministerium habe mittlerweile eine zentrale Stelle geplant, in der in Zukunft Beraterverträge geprüft werden sollen. Außerdem gebe es eine neue Verwaltungsvorschrift dazu. Bei all dem ist unstrittig, dass das Verteidigungsministerium externe Beratungs- und Unterstützungsleistungen braucht. Bei einer vorhergehenden Sitzung des Untersuchungsausschusses hatte der Leiter des neuen Kommandos Cyber- und Informationsraum, Generalleutnant Ludwig Leinhoos, dargelegt, dass die Bundeswehr beim Thema Informationstechnik derzeit ohne externe Unterstützung kaum handlungsfähig wäre. Selber Experten auszubilden, etwa für komplexe Aufgaben wie die Cloud-Infrastruktur oder umfassendes IT-Portfolio-Management, dauere in der Regel mindestens 5 Jahre. Deswegen müssten solche Experten zurzeit auf dem zivilen Markt gesucht werden. Im internationalen Vergleich gibt die öffentliche Hand in Deutschland übrigens deutlich weniger für Beraterdienste aus. In Deutschland machen die Beraterfirmen 10% ihres Umsatzes mit öffentlichen Auftraggebern. In den USA sind es 30%.
Aus Berlin war das Markus Pindur. Und zum Schluss der Sendung noch der Blick in die Kommentarspalten der Tageszeitung von morgen mit Dietmar Reiche.
Die Bundestagsabgeordneten haben die AfD-Politikerin Hader Kühnel zum dritten Mal als Vizepräsidentin des Parlaments abgelehnt. Dazu schreibt die Zeitung Die Welt. Dieser Augenblick wird nicht als Sternstunde in die Geschichte des Parlamentarismus eingehen. Die 423 Abgeordneten, die gegen die AfD-Kandidatin gestimmt haben, verhalten sich genauso, wie sie es den Rechtspopulisten seit ihrem Aufkommen vorwerfen. Sie grenzen aus. Die Rheinische Post aus Düsseldorf führt aus, man kann die AfD schlecht finden, man kann sie bekämpfen, man muss es an manchen Stellen sogar. Aber was die große Mehrheit der Abgeordneten jetzt in den Wahlkabinen des Bundestages angestellt hat, ist mit kurzsichtig und töricht noch vorsichtig umschrieben. Denn die AfD ist von 6 Millionen Deutschen in den Bundestag geschickt worden, weil sie meinten, dass in der Bandbreite der Meinungen in der aktuellen deutschen Demokratie die der AfD dazugehören sollen. Der Kölner Stadtanzeiger stellt klar, eine Wahl ist eine Wahl und kein Abnicken. Quer durch alle Fraktionen haben die Parlamentarier gegen die Hessin gestimmt. Die Ablehnung von Hader Kühnel ist keine Niederlage der Demokratie, sondern ein Sieg des Parlaments. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe meinen, wäre Hader Kühnel gewählt worden, hätte sie und ihre Partei zeigen müssen, dass sie der Herausforderungen gewachsen sind. Eine Chance hat das Parlament noch, der Ältestenrat kann einen vierten Wahlgang beschließen und diesen sollten die Abgeordneten nutzen, um der Farce ein Ende zu bereiten. Das neue Deutschland bemerkt, Hader Kühnel hat zwar weder den Faschismus als Vogelschiss in der deutschen Geschichte bezeichnet, noch das Holocaust-Mahnmal zum Denkmal der Schande erklärt, aber sie ist auch nicht dafür bekannt, den Gaulands und Höckes Widerstand zu leisten. Bestenfalls läuft sie mit, weil der um sich greifende völkische Nationalismus Wahlerfolge beschert, schlimmstenfalls teilt sie diese Ideologie. In beiden Fällen ist sie für einen der wichtigsten Posten in unserer Demokratie völlig ungeeignet. Nun nach Washington. Auch der zweite Tag des NATO-Treffens zum 70-jährigen Jubiläum ist wieder Thema in den Kommentaren der Zeitungen. Der Schwarzwälder Bote aus Oberndorf am Neckar bedauert, der unnötig aufgebauschte Streit um die 2%-Linie an Militärausgaben trübt das aktuelle Bild, das die NATO der Welt von sich gibt. Das Verteidigungsbündnis gehört zu den unzweifelhaften Erfolgsgeschichten in der Weltpolitik. Und die Landeszeitung aus Lüneburg findet, Donald Trump hat recht, Deutschland investiert zu wenig in Waffen, doch zugleich irrt Trump. Es hatte nichts mit Unfairness zu tun, dass Deutschland zurückhaltender ist als die USA, sondern mit Geschichte.
Dietmar Reiche, vielen Dank für diesen Blick in die Kommentarspalten von morgen. Das war das Journal vor Mitternacht hier im Deutschlandfunk. Im Studio war Tobias Armbruster. Ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Nacht.